angefangen mit dieser Aussage, dass Gott in uns die Ewigkeit hineingelegt hat, ja, aus Prediger 3, Vers 11. Also Gott hat was in den Menschen hineingelegt. Und dieser Mensch, der sucht nach dem, was ewig ist. Okay, der Mensch ist unterwegs, ob er Gott noch kennt oder nicht, ja. Der Mensch sucht nach dem, was ewig ist. Und dieses ewig sein oder dies nach diesem ewig streben, das findet man auch nur bei Gott. Okay, nur bei Gott ist das zu finden. Das heißt, wir hören die gute Nachricht von Jesus, wir hören das Evangelium. Vielleicht hast du es hier gehört, vielleicht hast du es irgendwo auf einer Konferenz gehört, vielleicht bei irgendeinem Event von deiner Familie. Wo auch immer du warst, du hast diese gute Nachricht gehört, dass Jesus für dich gestorben ist. Du hast es angenommen und deine Suche nach der Ewigkeit hat sich vollendet. Ja, du musst nicht mehr suchen. Jesus ist die Antwort auf diese Suche nach der Ewigkeit. Die beste Entscheidung, die man treffen kann im Leben. Amen. Für Jesus. Yes. Und ab diesem Moment, wenn du sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben, dann findet eine Lehrer-Schüler-Beziehung statt. Wir lieben diese Beziehungen, okay? So Lehrerschaft, wir lieben unsere Lehrer, Lehrerinnen in der Schule, okay? Nein, aber bei Jesus ist es ein bisschen anders. Bei Jesus ist es eine freundschaftliche Beziehung, ja? Keine leistungsorientierte Beziehung. So, wir müssen bei Jesus, unserem Lehrer, in dem Fall müssen wir es nicht irgendwie leisten, sondern er lädt uns ein, eine freundschaftliche Beziehung, wo er unser Lehrer ist und wir dürfen von ihm lehren. Das nennt man dann Jüngerschaft. Wir sind Schüler von Jesus. Und in dieser Jüngerschaft geht es nicht nur darum, dass wir von Jesus lernen, sondern dass wir auch werden wie Jesus. Okay, wir sind aufgefordert oder aufgerufen zu werden wie Jesus. So, Jüngerschaft ist der Prozess, in das Bild Jesu geformt zu werden. Das ist so die Definition, die ich von Anfang an schon euch mitgegeben habe. Das ist so, hey, das ist ein Prozess, in das Bild Jesu geformt zu werden. Nicht halbherzig, es geht nicht um Regeln, okay? Es geht nicht um Regeln. Und Jüngerschaft, das hat man letzte Woche dann ein bisschen behandelt, funktioniert nicht, wenn wir Jesus nicht persönlich kennen. Also wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann hat Jüngerschaft keinen Wert, weil du musst Jesus persönlich kennen, damit Jüngerschaft in dir auch erlebbar und erfahrbar ist und sich entfaltet. Und dafür ist das Wort Gottes die Grundlage, weil sich Gott darin offenbart hat und wir es heute lesen können. Und diese Übungen, wie zum Beispiel dieser Leseplan, die helfen uns, dann das Wort Gottes zu nehmen, zu lesen und zu verstehen, hey, wow, Jesus, so bist du in meinem Leben. Und der Geist Gottes, der macht es in uns lebendig. Okay, das ist eine ganz kurze Zusammenfassung, falls du nicht da warst, ja, so ganz, ganz kurz mal. Und heute reden wir über die Kraft des Werdens. So wie ich das auch schon gesagt habe in der Definition von Jüngerschaft, da heißt es, es geht um einen Prozess. Es ist ein Werden, es ist eine Reise, ja. Jüngerschaft ist ein Lebensding. Es ist eine Lebensreise. Es ist nicht von heute auf morgen. Als Mensch auf dieser Welt werden wir nie das perfekte, sündlose, fehlerfreie Leben erreichen. Okay? Schon gar nicht ohne Gott. Aber auch als Christ wirst du es nicht erreichen. Stell dir mal vor. Außer der Stefan. Spaß, Mann. Ja. Also als Christ wirst du niemals das perfekte Leben hier auf der Welt erreichen. Okay? Niemals. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass deine Freunde, die auch Christen sind, und auch Fehler machen und dich auch mal vielleicht irgendwie so behandeln, als dachtest du, hey, da bist du eigentlich gläubig oder so, oder andere Menschen, was auch immer, ja. Also wir erleben ja auch, wir sehen es an unserem Leben, wir sehen es am Leben der anderen Menschen um uns herum, die auch Christen sind, die nicht perfekt sind. Das fällt auf, ja. Und deswegen haben wir als Christ, wenn wir gläubig werden, wenn wir an Jesus glauben, haben wir einen Startpunkt. Wir kommen mit einem alten Leben zu Jesus und sagen, hey, Jesus, komm mit deinem Geist, ja, ich will dir nachfolgen, ein neues Leben beginnen, das lesen wir gleich nochmal. Und dann hat es einen Startpunkt und es hat ein Ziel, dass wir werden wie er. Das heißt, wir werden nicht auf einmal dieses perfekte Leben leben, weil wir immer noch von einem alten Leben kommen und wir auf dieser Welt sind. So, das betrifft unsere Wünsche, unseren Charakter, unser Gehorsam Gott gegenüber, unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, unser Tun. Es ist eine Reise, es ist ein Prozess, es ist ein Langstreckenlauf, mehr wie Jesus zu werden. Ein Langstreckenlauf. Komm, seid ihr mit mir? Was gibt's da? Es gibt auch ein Buch dazu, ja. Tatsächlich. Habe ich im Mai zusammen gelesen. Langstreckenlauf. Ist ein gutes Buch, ja. Es ist ein Prozess, okay? Also Jüngerschaft, es ist ein Werden. Es ist ein Werden. Und es ist nicht dieses, auf einmal bin ich hier Mr. Perfect in meinem ganzen Leben. Und die Bibel, die hat dafür auch ein Wort, dieses Werden beschreibt die Bibel auch mit dem Wort. Und jetzt kommt's und ihr wisst es alle, was es ist. Es ist Heiligung. Ja, es ist Heiligung. Es ist ein Prozess des Heiligwerdens. Und dieser Prozess beinhaltet, dass man sich Gott hingibt und dass er unser Leben prägen, formen und verändern darf. Und jetzt kommt die wundervolle Nachricht für dich und für mich, okay? Die gute Nachricht ist, wenn wir Jesus in unser Leben angenommen haben, sind wir in Jesus heilig gesprochen. Okay? So, der Stefan, warte mal, du hast gesagt, wir müssen heilig, es ist eine Heiligung, also müssen heilig werden. Jetzt sagst du, wir sind heilig gesprochen. Und da möchte ich mal einsteigen, wie das zusammen funktioniert. Wir sind in Jesus heilig gesprochen. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann bist du heilig gesprochen. Das klingt so crazy in der modernen Zeit heute, ja, dieses Wort zu nehmen und zu sagen, ich bin heilig gesprochen. Was ist mit dir los? Aber das ist die Wahrheit, weil wenn wir es nicht wären, ja, wenn wir nicht in Jesus heilig gesprochen wären, dann würden wir vor Gott nicht standhalten können. Seine Heiligkeit ist so heftig rein und so heftig verzehrend, dass wir alle sterben würden. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir wissen, wenn wir Jesus angenommen haben, dass wir in Jesus geheiligt sind und dass wir vor Gott treten können. Zum Beispiel heute Abend stehen wir vor Gott in der Anbetung und das kannst du nur, weil Jesus dich heilig gesprochen hat, wenn du ihn angenommen hast. So, das ist eine Stellung, die du hast in Jesus. Dass du heilig gesprochen bist. Und lass uns mal einmal die Bibel sich selbst auslegen, okay? So ein bisschen Theologie habe ich heute mitgebracht. Ist es in Ordnung? Einfach mal, dass die Bibel sich selbst auslegt. So in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 lesen wir, Gott möchte, dass ihr heilig seid. So, das ist Gottes Wunsch, okay? Er möchte das. So, es ist seine Idee, hey, ihr müsst heilig sein, damit ihr zu mir kommen könnt. Und dann lesen wir in Hebräer 10, wie das passiert. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib, also seinen eigenen Körper als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. So, habe ich auch vorhin schon gesagt, ja, Jesus macht das für uns. So, die Bibel legt sich hier selbst aus. So, da ist der Wunsch da, Jesus hat das gemacht. Wir sind geheiligt in Jesus, aufgrund des Opfers, aufgrund seiner Hingabe. Und es handelt sich hier bei Hebräer 10 und Vers 10, es handelt sich hier um einen neuen Status, eine neue Identität, die wir bekommen, wenn wir Jesus annehmen, ja. Und natürlich, wir kennen auch andere Ausdrücke für unsere Identität, die wir haben. Wir sagen ja auch immer, hey, wir sind Kinder Gottes, ja, das ist auch eine Bezeichnung dafür, was für eine Identität wir haben. Aber wir sagen selten, dass wir geheiligt sind, ja, das sagen wir nicht so häufig. Aber ich möchte heute mal einen Schwerpunkt legen, dass unsere Identität auch ist in Jesus, ja. Wir sind Kinder Gottes und all das Schöne, was dazugehört, aber wir sind auch geheiligt. Was für ein cooler Ausdruck, was für ein cooler Zuspruch für dich und für mich auch an diesem Abend. Es ist ein Status, eine Position, die wir jetzt eingenommen haben. Diese Stellung, geheiligt sein, gilt für alle Gläubigen und nicht nur für die fortgeschrittenen Christen, okay? Nicht nur für die super, super Heiligen. So, für alle, die an Jesus glauben, gilt diese Stellung, dieser Status, diese Position. Wir sind von Gott und für Gott auserwählt. Es ist eine ganz, ganz neue Position, die wir haben und die steht fest und kann niemand auf dieser Welt wegnehmen. Das heißt aber auch, dass wir es nicht mit diesem Heiligwerden, dieser Heiligung verwechseln dürfen. Denn in 2. Korinther 5, Vers 17, lesen wir weiter, eine neue Stelle, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, ja, diese neue Position. Das, was ich gesagt habe, wir sind jetzt heilig. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Hier lesen wir nochmal diese Position, die wir haben in Jesus. Und was sollen wir jetzt in dieser Position machen? Also wenn wir Jesus angenommen haben, was passiert dann? Was sollen wir dann machen? Dann lesen wir die nächste Stelle aus Epheser 4, 22 bis 24. Deshalb, ja, also deshalb, weil wir Jesus angenommen haben, sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen. Und das ist ein Prozess. Ja, Das tust du einmal, wenn du dich bekehrst, das tust du aber auch immer wieder. Hey, ich lege mein altes Wesen, lege ich ab, meine alten Sachen, die mich immer noch irgendwie einholen, lege ich ab. Und das ist ein Prozess, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Meine Güte, das sind aber auch heftige Worte hier von Paulus, okay? Verdorben, ja, verdorben ist auch so ein richtig heftiges Wort. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Immer wieder. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen. Okay, das sind heftige Sachen. Sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen? Also wir sind aufgerufen, immer wieder das Alte abzulegen, sagen, hey, ich lege dieses alte Ding ab und ich ziehe das Neue an. Diese Gedanken, Gott, die ich früher hatte, will ich nicht mehr haben, weil ich bin ja in dir heilig gesprochen, aber ich will das auch zeigen. Ich will das widerspiegeln und ich will das immer wieder vor Augen haben. Also der Grundgedanke ist, weil wir durch Jesus geheiligt sind, also Position, sollen wir Gottes Heiligkeit mit unserem Leben widerspiegeln. Das ist ein Prozess in deinem Leben. Das passiert nicht so, okay, auf einmal bin ich der heiligste Mensch in meinem Tun, in meinem Denken, in meinem Handeln. Ich glaube, viele von euch erinnern sich noch an die Predigtreihe Kingdom Come letztes Jahr, ne? Da haben wir relativ lang drüber gesprochen und da haben wir über dieses Spannungsfeld gesprochen, schon jetzt und noch nicht. Also schon jetzt ist das Reich Gottes angebrochen, also Jesus hat das Reich Gottes gebracht. Vor 2000 Jahren ist es angebrochen, wir spüren, dass das Reich Gottes um uns herum ist und wir erleben aber auch, dass es noch nicht vollkommen da ist. Das heißt, das Reich Gottes wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Daran glauben wir Christen, okay? Das heißt, wir leben in dieser Spannung von, okay, es ist da, aber es ist noch nicht voll gänzlich da. Und das ist auch dasselbe mit uns. Ja, wir sind geheiligt in Jesus, aber wir sind noch nicht vollendet geheiligt, ja, in unserem Tun, in unserem Denken, weil wir noch Menschen sind, weil wir in dieser Welt noch leben und der Feind immer noch Dinge macht, ja, und uns auch immer wieder locken kann. Schon jetzt noch nicht. Und in dieser Spannung befinden wir uns als Christ. Wir sind Kinder Gottes, wir sind geheiligt, wir sind gerecht vor Gott, wir sind gerettet, aber wir sind noch nicht vollkommen. Es gilt also immer wieder diesen alten Anzug abzulegen, ja. Hey, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so Kleidung, die man lange hat, die, wo man sich richtig wohlfühlt, die sind richtig nice, ne? Das ist einfach das Beste, du weißt, diese Hose, die sitzt da einfach und die hast du vielleicht auch 5 Jahre, 6 Jahre oder diesen Pulli, den trägst du so gerne, wo einfach das passt, ja. Und so kann es sein, dass uns auch das alte Leben immer wieder so, sich so anfühlt, ja, das alte Leben war so bequem, war so einfach, war irgendwie passend für mich und das kann diese Spannung in dir erzeugen, zu sagen, boah, eigentlich, aber ich muss das ablegen, ich muss diese alten Gedanken ablegen, weil ich will Gott widerspiegeln mit guten Gedanken, ja, mit den Dingen, die er für mich hat. Und da heißt es auch ein neues Kleid anzuziehen. So beschreibt das die Bibel auch. Ja, wir sollen uns was Neues anziehen, das neue Kleid. Ja, das ist ein Bild, was die Bibel gebraucht, wenn wir ein neues Leben empfangen. Und neue Sachen anzuziehen, das muss erstmal ein bisschen auch gedehnt werden und so weiter. Es muss auch erstmal irgendwie einmal gewaschen werden. Also man muss sich darin immer wieder auch, muss es mal wieder anziehen, damit man sich da wieder auch wohlfühlt und da mal reinkommt. Und so weiter. Also weg mit dem Alten, her mit dem Neuen ist das Motto. Und die gute Nachricht ist, wir haben in Jesus diese neue Position und diesen neuen Stand. Wir müssen lernen, diesen neuen Stand einzunehmen und entsprechend zu leben, damit Veränderung in unserem Leben geschieht. Okay, das ist eine richtig gute Nachricht. Wir haben diesen Stand, wir haben diese Stellung, dass wir heilig gesprochen sind, aber wir müssen das immer wieder annehmen und darin leben. Täglich. Und ich in der Vorbereitung kam mir ein Satz, den möchte ich dir so mitgeben, weil er so wahr ist, ja. Bei diesem ganzen Ding ist für mich wichtig geworden, dass Gnade führt zur Lebensveränderung. Okay? Es ist nicht dieses, okay, es muss ich da rein, es muss ich das neue Kleid anziehen, es muss ich neue Gedanken denken. Nein, nein, nein. Gnade führt zu Lebensveränderung. Das heißt, du lebst deinen Alltag, du stehst auf, sagst, hey Gott, dieser Tag ist da, ich hab das und das vor, hey, ich will aus deiner Gnade leben, Gott, du weißt, ich bin nicht perfekt, aber ich will dir diesen Tag geben, ich will hier mein Leben heute geben, ich will, dass dieser Tag von dir gefüllt ist. Und du machst das aus Gnade. Du weißt, hey Gott, nicht meine Kraft, nicht mein Wille, sondern dein Wille, deine Kraft soll mich heute prägen. Und Gnade führt zur Lebensveränderung. Das ist so, so wichtig für uns. So. Also mein erster Punkt von heute, von zwei, okay, einer kommt noch, ist zusammenfassend, Gott kümmert sich um das Sein vor dem Tun. Er kümmert sich erst um dein Sein, bevor irgendwas du tun sollst für ihn. Gott kümmert sich um das Sein vor dem Tun. Wenn du im Sein lebst, also als Kind Gottes, als Geheiligter, wird Gott dir helfen, das richtige Tun zu wählen. Okay? Und das dürfen wir nicht verwechseln. Wenn du weißt, wer du bist, dann wird Gott dir helfen, das richtige Tun zu wählen, was du tun sollst in deinem Leben und so weiter. Aber es ist wichtig, dass du weißt, hey, ich bin geheiligt, ich bin ein Kind Gottes und so weiter. Wenn du im Sein lebst, wird Gott dir helfen, das richtige Tun zu wählen. So, was prägt dein Sein? Wer oder was spricht dir wert zu? Okay? Und es ist das ganz klassische Thema Identität. Und ich will heute nicht so krass drauf eingehen, aber ich möchte mal ein paar Sachen benennen, die vielleicht nicht so häufig genannt werden. So, was spricht dir wert zu? Oder wer? Ja, was prägt dein Sein? Weil das Sein, haben wir gelesen, hey, ist so entscheidend, ja, dass wir wissen, wer wir sind. Okay, seid ihr noch mit mir? Ja? Okay, links ist super, ja, aber rechts ist so ein bisschen, nein, Spaß. Also, es gibt verschiedene, ich habe mal ein bisschen was gelesen, es gibt verschiedene Identitätsmodelle, die gerade in der Pandemie nochmal verstärkt wurden. Und vielleicht sind wir auch in der einen oder anderen gefangen. Okay, und ich fand es sehr interessant, weil ich glaube, dass wir uns da vielleicht wiederfinden können. So Identitätsmodelle, die uns geprägt haben oder wo wir uns gerade drin befinden. Und das Erste, was genannt wurde, oder genannt wird, ist das therapeutisch-individualistische Identitätsmodell. Okay? Deine Identität besteht darin, deinen tiefsten Wünschen nachzujagen. In diesem Identitätsansatz schaust du in dich hinein, identifizierst deine tiefsten Sehnsüchte und entscheidest, dass das dein wahres Ich ist. Ja? Also Identität findet sich nicht in Gott oder in meiner Familie oder in meinen Pflichten, sondern darin, dass ich meine tiefsten Sehnsüchte erfüllen möchte. Ich muss meine Wünsche verwirklichen und das ist meine Identität. Okay? Das kann ein Aspekt sein von unserem Sein, dass wir so ticken. Ja, meine tiefsten Wünsche, die müssen erfüllt werden. Und ich glaube, das trifft auf die meisten meisten Jugendlichen dieser Welt zu. Ja, dass wir darin leben, dass unsere Wünsche erfüllt werden müssen. Ja, und vielleicht frage ich mal gleich direkt so: Hey, finde ich mich darin wieder in diesem Wertesystem, meine tiefsten Wünsche müssen erfüllt werden, wo das ist meine Identität. Das zweite ist das Opfer-Identitätsmodell. Nennt sich auch beim Victim Misplacement, heißt es auch, liegt deine Identität in der Minderheitengruppe, der du angehörst und darin, wie du unterdrückt wurdest. Wenn ich einer Minderheit angehöre, ist das meine Hauptidentität. Was mit anderen Worten bedeutet, weil ich nicht so bin wie alle anderen, hat das einen besonderen Wert. Meine Hauptidentität ist also, dass ich eine ausgegrenzte Person war, beziehungsweise bin. Und das ist gar nicht so selten, ja. Wir erleben das ja auch in unserem Umfeld, so das ganze Thema Social Justice und Minderheitsgruppen und so weiter, was ja auch alles einen richtigen Platz hat. Aber man kann ganz, ganz schnell sich darin wiederfinden, sagen, guck mal, ich bin gar nicht wie die anderen und hier ist eine Gruppe, da fühle ich mich zugehörig und das bestimmt mein Leben jetzt. Und du fühlst dich so extrem wohl in einer Minderheit, die dich quasi hochhält, sagt, guck mal, du bist hier richtig, wir sind anders als alle anderen und das ist jetzt deine Identität, dass du dieser Minderheit angehörst. Klingt ja erstmal eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist eine Riesengefahr drin, dass wir uns davon bestimmen lassen, wer wir sind. Also das Opfer-Identitätsmodell. Das Aussehen-Identitätsmodell. Okay, das habe ich mal jetzt nochmal hinzugefügt. Du bist kein echter Deutscher zum Beispiel, ja. Das ganze Thema Nationalstolz und so weiter, kommt ja auch immer auch wieder hoch. Du bist kein echter Deutscher oder du hast nicht das Aussehen, du hast nicht das Können, ja. Du hast nicht das und das und so weiter. Du hast nicht die richtige Ausstrahlung. Also ich bin ein Niemand und das ist mein Wert. Okay, nochmal ein bisschen schlimmer, okay. Ich bin ein Niemand und das ist mein Wert. Und diese Modelle, die sind gar nicht so weit hergeholt, weil ich glaube, dass wir uns darin immer wieder finden können, leider. Und diese Modelle werden beschleunigt aufgrund dessen, was andere über uns sagen oder auch gesagt haben oder aufgrund unserer eigenen Vergangenheit oder unserer vergangenen Erfahrungen, die uns geprägt haben. Das heißt, du kannst deine Identität darauf aufbauen, was andere über dich gesagt haben und was deine Vergangenheit, was du da erlebt hast. Und das ist eine Riesenspirale, wenn wir uns darin befinden. Und dann schließen wir uns solchen Modellen an, ja. Und wir finden uns irgendwo in der Gesellschaft und sagen, ja, das ist mein Sein. Und ich würde sagen, alle drei Modelle sind zerstörerisch und widersprechen absolut dem, was die Bibel über Identität sagt. Und der Grund, warum wir so oft schwanken mit unserer Identität, ist der, dass wir Einfluss haben von Familie, von Freundschaften, von erwachsenen Personen, von Influencern, und die formen uns. Und das kann zu einer Menge Erwartungen führen. Das heißt, ich bin das, was andere erwarten von mir. Das heißt, du kannst dein Leben leben und du kannst dein Sein füllen damit, hey, ich bin das, was andere erwarten von mir. Und dann wird's sehr, sehr schwierig. In der Gesellschaft wirst du so definiert, aber bei Gott nicht, okay? Unsere Identität ist in Jesus, und das bedeutet, wer wir sind, ist von Gott her definiert, und das bleibt fest. Also dein Sein ist von Gott her definiert, und wir können eine eigene Predigtreihe machen, was es heißt, in Christus zu sein, in Jesus zu sein und so weiter. Und ich will dir Mut machen, dass du das mal selbst herausfindest, ja, dass du mal die Bibel aufschlägst, ja, dass du diesen Leseplan auch liest, aber dass du die Bibel aufschlägst, einfach mal bei den Evangelien anfängst, bei Matthäus Evangelium anfängst, einmal Bibel liest, hey Gott, was sprichst du über mein Leben aus? Und du wirst merken, wie Gottes Liebe in deinem Leben Raum gewinnt, wenn du das zulässt. Ja, Gott füllt dein Sein, dein Wert. Und das kann keiner nehmen. Das darf keiner nehmen. So, Gott kümmert sich um das Sein vor dem Tun. Wenn du um Sein lebst, wird Gott dir helfen, das richtige Tun zu wählen. Seid ihr noch mit mir? Okay. Dann komme ich zum meinem zweiten, letzten Punkt. Und der lautet so: Gott kümmert sich um das Warum vor dem Was. Wenn du von dem richtigen Warum geführt wirst, wird Gott dich zum richtigen Was führen. Was meine ich damit? In Sprüche 16, Vers 2, da lesen wir, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Also die Motive. So, für Gott sind Motive extrem wichtig. Ja, für Gott sind deine Beweggründe, warum du Dinge tust, wichtig. Und dieser Vers bringt das auf den Punkt. Ja, wie oft tun wir Dinge mit den falschen Motiven? Okay? Wie oft tun wir Dinge in unserem Leben mit den falschen Motiven? Oder auch anders gefragt, warum tust du die Dinge, die du tust? Ja, warum tust du die Dinge, die du tust in deinem Leben? Was sind deine Beweggründe? Was sind deine Motive dahinter? Es gibt so ein altes Sprichwort, ich habe es nicht mehr auf die Kette bekommen, aber das besagt, dass es zwei Gründe gibt, warum jemand etwas tut. Es gibt den Grund, den wir allen anderen erzählen, und es gibt den wahren Grund in unserem Herzen. Zum Beispiel, ich sage, hey, ich predige gerne, weil ich möchte, dass Gottes Wort gehört wird, ja, damit Gottes Wort verkündigt wird und so weiter. Aber in meinem Herzen liebe ich es eigentlich nur, mich selbst zuzuhören, okay? Also ich erzähle euch den Grund so, eigentlich richtig positiv, aber eigentlich in meinem Herzen, mein Motiv ist nicht so. Es ist jetzt nur ein Beispiel, okay? Für die Podcast-Aufnahme ist es nur ein Beispiel. Ja, das stimmt nicht. Aber das kann so sein, ja, dass wir einen Grund erzählen, aber der wahre Grund ist eigentlich ganz anders. Motive sind wichtig. Im Psalm 139, in diesen zwei Versen, das ist ein richtig, richtig starkes Gebet, aber auch ein sehr gefährliches Gebet. Weil da heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ey, das ist, also wenn man sich mal darauf einlässt, okay, es ist extrem unheimlich, wenn wir mal wirklich uns mal hinsetzen und mal überlegen, hey, warum habe ich das jetzt getan eigentlich? Und du checkst mal deine Motive, du lässt Gott mal ran und du merkst so, boah, was ist los mit mir, ja? Und wir werden merken, dass oftmals unsere Motive nicht so rein sind, nicht so auf Gott gerichtet sind, wie wir es immer denken. Ja, auch in meinem Leben. Immer wieder merke ich das so, boah, ey, mein Motiv ist das hier gerade falsch. Ich will das nicht. Ich will ein Motiv haben, was Gott ehrt und was mich im Leben wirklich voranbringt und was auch im Gottes Sinne ist. So will ich uns mal Mut machen, auch vielleicht heute Abend in der Anbetungszeit, wenn wir noch Lieder singen, dass du dich fragst, hey, warum tue ich diese Dinge, die ich tue? Dass du dich mal dieses Gebet nachsprichst hier aus Psalm 139. Gott, erforsche mich, ja? Hey, Gott, zeig mir, wenn ich falsch bin. Ein richtig gefährliches Gebet, aber ein richtig heilsames Gebet, glaube ich, am Ende. Wenn wir ehrlich sind, dann kann man oft entdecken, dass es darum geht, was ich will, ja, was wir wollen. Und das ist das Problem. Es ist fast unmöglich, an den richtigen Ort zu gelangen, wenn man mit den falschen Motiven unterwegs ist. Es ist fast unmöglich, das richtige Ziel zu erreichen, wenn man mit dem falschen Warum beginnt. Das Warum ist für Gott wirklich wichtig in deinem Leben, okay? Lass uns das nicht unterschätzen. Das Warum ist wichtig. Prüfe deine Beweggründe. Was ist Gottes Wille? Was will Gott, dass ich tue? Willst du wirklich das jetzt kaufen zum Beispiel? Ja, willst du wirklich das kaufen? Warum willst du das kaufen? Kaufst du das nur, weil du es wirklich brauchst und einfach schön findest oder weil du andere beeindrucken willst? Ein ganz klassisches Beispiel. Motive. Oder wenn du jemandem ein Kompliment machst, ja, tust du das, weil du es aufrichtig meinst oder weil du willst, dass diese Person besser von dir denkt und du einfach irgendwie mit der Person spielen willst? Whatever. Motive, Beweggründe. Ja, warum postest du dieses Foto auf Social Media? Ja? Warum willst du das? Warum machst du das? Willst du einfach nur, dass Leute denken so, willst du wirklich was Wichtiges mitteilen, was dir wichtig ist im Leben? Das wäre ein gutes Motiv. Oder willst du, dass Leute denken so, wow, was für krasse Schuhe diese Person hat, ja? Oder denkst du, guck mal hier, ich stelle mich da. Es ist so ein klassisches Beispiel. Aber mal ehrlich, wie oft haben wir diese Motive, wo es um uns selbst geht? Irgendjemand mit mir, kann sich irgendjemand mit mir identifizieren? Ja? Wie oft haben wir Motive, die so selbstbezogen sind? Und das Erschreckende ist ja, Gott sind die Motive wichtig. Okay? Nicht das, was du sagst, sondern was hier im Herzen erstmal ist, das ist wichtig. Und da fängt es an. Das Warum kommt vor dem Was. In Kolosser 3, Vers 17, da schreibt Paulus das so. Und das ist so, was ich uns nochmal mitgeben möchte für diesen Punkt heute. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. So, hier Paulus, der Schreiber, das ist so richtig kraftvoll ausgesagt. All euer Tun. Gott, was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich tue? Das meint Paulus hier, ja. Und hier schreibt er, all euer Tun, ob du ein Schüler bist, ob du Azubi bist, ob du ein Student bist, ein Suchender, ein Pastor, was auch immer, in euren Worten und Taten, ihr sollt zeigen, dass Jesus euer Herr ist. So was immer du tust, wo immer du bist, ja, diene Jesus dort, wo du bist. Wo immer du lebst, ja, diene ihm dort, ja. Mit wem du auch zusammen bist, ja, vielleicht bist du in einer Partnerschaft, hey, diene Jesus in deiner Partnerschaft. Und das Ding ist, als junger Mensch, so, da hat man ja Ehrgeiz, man will Dinge erreichen im Leben. Man sagen, hey Stefan, ich habe einen Ehrgeiz, ich will eines Tages etwas Großes erreichen, ich will das Großes tun und so weiter. Und es ist so cool, dass du solche Träume hast, ja, hey, da ist was in meinem Leben und das darf sich entfalten. Aber ich will sagen, dass du treu sein darfst, in dem ganz Kleinen, okay? Indem du einfach im Hier und Jetzt anfängst, Jesus zu dienen. Indem du hier und jetzt anfängst, Gott, mein Motiv ist nicht irgendwie das Große, Selbstbezogene, irgendwann mal das Große zu erreichen und du drehst dich nur darum. Dein Motiv, was Gott sich wünscht, ist, hey, das Kleine, was du jetzt hier hast, das Kleine, wo du gerade dich befindest, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, zu Hause, wo auch immer, ja, dass du da Jesus dienst. Dass Jesus, das ist ein neuer Tag. Ich will dir dienen. All das, was ich tue, soll zu deiner Ehre sein. Und diese kleinen Dinge werden dir helfen, dann das Große, was Gott dann für dich hat, zu erreichen. Aber wenn wir anfangen, immer nur das Große zu sehen, sagen, ja, das Große und alles, das was ich möchte und so weiter, es wird sich um dich selbst drehen. Aber wenn wir anfangen, in dem Kleinen Gott reinzulassen, jeden Tag zu sagen, Gott, heute möchte ich dir dienen, heute möchte ich wirklich von Herzen dir dienen, wo das ist mein Motiv, wo ich dich liebe, wo ich dir nachfolge, dann sind es kleine Dinge in deinem Alltag, die dich zum Großen führen werden, weil Jesus dich groß machen wird. So, wenn du dir die Lehren von Jesus anschaust, dann wirst du merken, Jesus sagt herzlich wenig zu deiner Karriere. Okay? Wir lesen extrem wenig über, du wirst mal ein großer oder eine große XY, du wirst mal das und das machen. Was wir eigentlich oft lesen, ist in den Lehren von Jesus, dass es um Menschen geht. Es geht darum, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Ja, das größte Gebot, liebe Gott und liebe die Menschen. Und das ist diese Kraft. Wenn wir das Wer richtig verstehen, wer wir in Jesus sind, dann führt uns das zum richtigen Tun. Ja. Wenn wir das Warum richtig verstehen, dann hat das was Kraft. Und ich will dir Mut machen. Der Mensch, der plant die Ziele. Ja, wir haben Ziele, aber Gott lenkt die Schritte. Deshalb muss ich mir in diesem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, keine Sorgen um die Zukunft machen, denn er wird mich Schritt für Schritt führen. Okay? Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, dass unser Sein klar ist in Jesus, weil er wird uns dann zum richtigen Tun führen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, warum wir Dinge machen, weil das wird uns zum richtigen was führen. Also eigentlich unser Jüngerschaftsslogan, unser Nachfolgeslogan täglich müsste heißen, Jesus, jeden Tag folge ich dir nach und ich will das tun, was du tust. Und ich möchte nochmal zusammenfassend diese zwei Gedanken hochhalten. Und wenn du Notizen gemacht hast und machen möchtest, dann ist es wichtig, dass du diese zwei Gedanken heute mitnimmst. Und ich wiederhole mich zum 100. Mal, ja. Weil es so wichtig ist. Wenn du im Sein lebst, wird Gott dir helfen, das richtige Tun zu wählen. Ja. Und ich will, dass du nach Hause gehst und dass du diesen Satz nicht vergisst, okay? Es ist so wichtig, dass du, wenn du im Sein lebst, wenn du weißt, worin deine Identität gegründet ist, in Jesus, wird Gott dir helfen, das Richtige tun zu wählen. Wenn du von dem richtigen Warum angetrieben wirst, wird Gott dich zum dem richtigen Was führen. So, wenn dein Herz sagt, Gott, ich will dir dienen, Gott, ich will für dich leben, dann ist das ein gutes Motiv. Und das wird dich zum richtigen Was führen. Und meine Frage ist, hey, bist du bereit dafür, okay? Bist du bereit dafür, das anzunehmen für dein Leben, so was auch immer du tust, mit wem auch immer du dich triffst, wo auch immer du lebst, was auch immer dein Job ist oder sein wird, was auch immer dein momentaner Status im Leben ist, ja, was auch immer du tust, tue alles zur Ehre Gottes, dass du Jesus dienst. Jesus wird dich zum richtigen Tun führen, wenn du dein Sein in ihm findest. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass du Jesus ähnlicher wirst und er wird dir deine Schritte lenken, und dich leiten. So, mach dich nicht verrückt, was draußen passiert. Ja, wir leben in einer verrückten Zeit. Es passiert viel schnell. Aber mach dich nicht verrückt, was passiert, sondern lebe dieses Leben Tag für Tag, Schritt für Schritt. Frag dich, warum tue ich die Dinge in meinem Leben? Und wer bestimmt mein Sein? Wer darf mein Sein bestimmen? Weil diese zwei Sachen werden dich auf eine gute Bahn bringen in deinem Alltag. Und du wirst merken, wie du Jesus ähnlicher wirst und wie mehr Jesus in dir hervorstrahlen wird. So die Kraft des Werdens, wenn wir diese zwei Sachen verstehen, ja, wenn du im Sein lebst und wenn du mit dem richtigen Warum angetrieben wirst. Hey, die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen, ja, dass wir aufstehen als Gruppe einfach mal, dass wir vor Gott kommen, unsere Augen schließen. Und ich möchte uns einladen, dass wir Jesus heute eine ehrliche Antwort geben, mal wieder, ja, wie wir jede Woche auch irgendwie das tun können. Aber ich möchte uns heute wieder die Möglichkeit geben, dass wir Jesus Antwort geben und dass wir ganz neu uns vielleicht entscheiden dafür, dass er unser Sein bestimmen darf, weil das wird uns zum richtigen Tun führen, nicht andere Sachen, ja. Nicht der Einfluss von außen darf uns bestimmen, sondern Jesus allein macht unsere Identität aus und er darf uns bestimmen. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du merken, hey, das tun, das ist gar nicht mal so schwierig, weil ich weiß, wer mein Retter ist, wer mein Erlöser ist. Und ich weiß, wer meinen Wert bestimmt. Und es ist so heilsam für unsere, für unser Leben, für unsere Welt, wenn wir wissen, hey, wir sind in Jesus. Es ist so heilsam für dein Herz, wenn du weißt, dass Jesus dein Sein bestimmen darf. So der erste Punkt, ja, hey, Jesus sehnt sich danach, dass er heute Abend vielleicht ganz neu dein Sein füllen darf. So wer du bist. In diesem Thema Jüngerschaft, in dieser Nachfolge ist es so wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Dass wir wirklich wissen, wer wir sind in Jesus. So Gnade führt zu Lebensveränderung. Das ist die Gnade Gottes. Es ist nicht dein Tun. Es ist nicht das, was du zum Tisch bringst, sondern es ist, was Jesus für dich getan hat und was er dir zuspricht. Und dass dieser Zuspruch führt zu Lebensveränderung, wenn das dein Motiv ist, ja, wenn das dein Warum ist. Hey Gott, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Gott, ich möchte dir dienen. Wenn das dein Warum ist, hey, dann wird Gott dir helfen, das richtige Tun zu wählen und das richtige Was zu wählen. Und ich möchte dich fragen heute Abend auch, mit welchen Motiven lebst du dein Leben? Mit welchen Motiven entscheidest du? Mit welchen Motiven planst du dein Leben? Mit welchen Motiven gestaltest du dein Leben? Ist das wirklich zu sagen, Jesus, ich möchte dir dienen? Oder ist es, Jesus, ich möchte mir selbst dienen? Dein Motiv ist wichtig für Gott. Ja, er prüft es. Wir können nach außen hin ganz, ganz viel ausstrahlen, aber Gott sieht dein Herz und er prüft deine Motive. Und er wird sehen, ob du es ehrlich meinst, ob du dich um dich selbst drehst oder ob Jesus dein Mittelpunkt ist in deinem Leben. Und wenn du merkst, auch an diesem Abend, hey, mein Motiv ist, dass ich mich um mich selbst drehe, dann komm zu Jesus. Ja, Gnade führt zur Lebensveränderung. Und das gilt für dein Leben, es gilt für dein Herz, es gilt für deinen Alltag. Dass du von der Gnade ausgehend merkst, wie du verändert wirst, wie du mehr in das Bild von Jesus geformt wirst. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich möchte uns einen kurzen Moment geben, dass wir einmal darüber nachdenken und dass wir gleich eine Entscheidung treffen. Wenn du es möchtest, heute Abend noch zu sagen, hey Jesus, ich möchte dir dienen in meinem Leben. Das soll mein Motiv sein. All das, was ich tue, Jesus, soll dir zur Ehre passieren. Nimm dir kurz einen Moment und dann stelle ich die Frage und du kannst dann darauf antworten. So, wenn du heute Abend hier bist und du willst dich neu entscheiden dafür, dass Jesus dein Motiv sein soll, dein Beweggrund, dein Motor. Du sagst, hey Stefan, ich war so krass unterwegs und mit mir selbst beschäftigt. Ich habe Jesus nicht als Motiv gesehen, ich habe Jesus nicht als mein Grund gesehen. Ich habe nicht gelebt in dem Sinne, dass ich Jesus dienen möchte, sondern ich war sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Und du möchtest heute Abend diese Entscheidung treffen und sagen, hey Jesus, ich möchte dir dienen, das soll mein Motiv sein. Ich möchte dich groß machen, ich möchte dich lieben, ich möchte meine Mitmenschen bestmöglich lieben mit deiner Kraft. Wenn das deine Entscheidung heute Abend ist, dann hab den Mut, dass du gerade deine Hand hebst. Ich möchte von vorne hier für dich beten. Während alle anderen auch die Augen geschlossen haben, ja, komm. Sei mutig, wenn du merkst, das trifft dich heute Abend. Sei mutig und heb deine Hand gerade jetzt. Einfach mal ehrlich sein vor Gott, ja. Gott, prüfe mein Herz. Ja, es sind Hände da, okay. Und es ist so gut. Das ist jetzt nicht nur für mich irgendwie, sondern es ist auch ein Zeichen, dass du sagst, Gott, ich stehe dich und ich möchte das beten über dein Leben. Hey Jesus, komm mit deiner Gnade hinein in das Leben dieser Menschen, die sich gerade melden und sagen, hey, mein Motiv war nicht richtig in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Jesus, ich bete, dass du gerade jetzt diese Herzen füllst und dass du mit deiner Gnade kommst und Herzen erneuerst, dass du ganz neu verstehen lässt, wer du bist und was du uns zusprichst. Und Gott, ich bete, dass wir alle anfangen, Gott, ab heute mehr darin zu leben, dass wir dir dienen möchten mit unserem Leben. Dass das unser Motiv ist, unser Grund ist, Gott, warum wir hier überhaupt leben. Gott, es geht nicht um uns. Es geht darum, dass wir dir ähnlicher werden, damit wir deine Heiligkeit widerspiegeln, damit die Welt erkennt, dass du gekommen bist, um diese Welt zu retten. Und Jesus, ich danke dafür, dass wir ein Teil davon sein dürfen, dass wir diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit ausstrahlen dürfen. Aber Gott, ich bete, dass du bei mir anfängst, dass du in meinem Herzen anfängst, dass ich wirklich weiß, dass es um dich geht. Gott, dass ich nicht irgendwas spiele in dieser Welt, dass ich nicht irgendwie um mich selbst drehe, sondern dass ich weiß, Jesus, ich lebe für dich, ich will dir dienen. In meinem Alltag, in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni, auf dem Arbeitsplatz, Gott, zu Hause, bei der Familie, Gott, in den Freundschaften, Gott, in der Partnerschaft, Gott, ich will dir dienen. Jesus, ich bete, dass es unser Motiv wird, unserem Leben, dass es verankert wird, Gott, dass es um dich geht, Gott. Ich bete, dass das Warum klar wird in unserem Leben, warum wir hier sind, warum wir Dinge machen, warum wir Entscheidungen treffen, Gott. Ich bete, dass dieses Warum klar wird für uns alle. Gott, fang bei mir an, in meinem Herzen, und ich möchte erleben, dass du wirklich meine Welt um mich herum veränderst, weil ich weiß, warum ich hier bin. Gott, ich bete wirklich gerade wirklich für alle, die hier sind, dass wir das mehr und mehr verstehen, dass wir wirklich hier sind und aus deiner Gnade leben, dass du uns deine Gnade beschenkst an diesem Abend. Und Gott, wenn wir gleich Lieder singen, und wir singen Lieder der Anbetung, wir singen Lieder der Hingabe, Gott, ich bete, dass wir uns echt hingeben, dass wir uns wirklich hingeben. Gott, dass wir, wenn wir das Lied singen, hier bin ich, Gott, dass wir es wirklich von Herzen meinen. Wenn wir singen dort am Kreuz, Gott, ich bitte, dass wir es von Herzen meinen und singen, dass unser Herz wirklich da mit drin ist und nicht nur unsere äußere Fassade. Danke, Jesus. Danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich bete, dass du jetzt die Zeit segnest. Wir möchten dir die Ehre geben mit Liedern.